Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema Ein Volk kehrt heim. Wir gehen zuerst in Gedanken 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Damals wurde im Staat Israel der Messias Jesus geboren, in Bethlehem. Jesus Christus erfüllte durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser. Trotzdem, die Masse seines Volkes verwarf den Erlöser. Und so wurde Jesus Christus schließlich vom obersten israelischen Gerichtshof, den Römern, der Besatzungsmacht übergeben. Die Römer haben ihn gekreuzigt vor den Stadtmauern von Jerusalem auf Golgatha. Auch diese Verwerfung hatten die Propheten im Alten Testament vorausgesehen. Und sie haben auch beschrieben und gewarnt, dass dies schwere nationale Konsequenzen haben würde. So hat Mose bereits in seiner Abschiedsrede in 5. Mose 28, 63, geschrieben im Jahr 1566 vor Christus, Folgendes prophezeit, nämlich Verlust des Landes und weltweite Zerstreuung. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Ab dem Jahr 70 nach Christus wurde das jüdische Volk in einem Jahrhunderte dauernden Prozess unter alle Völker der Welt zerstreut. Und zwar wirklich so, wie es hier steht, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Von Israel, diesem einzigartigen Land, an dem Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika ausgesehen. Was ist da das Ende der Erde? Nun, im Westen ist das Amerika. Im Osten ist das China. Im Norden ist das Russland. Und im Süden ist das Südafrika. Und tatsächlich wurde das jüdische Volk über alle fünf Kontinente zerstreut, bis nach Russland, bis nach Südafrika, bis nach San Francisco in den USA und bis nach Shanghai und Hongkong. Übrigens, Mose hat das vorausgesagt, wie gesagt, um 1566 vor Christus. Das ist gerade ungefähr das Ende der Jungsteinzeit in Europa. Damals gab es noch keine EU. Und Europa hat sich mit dem Thema Israel und seiner Landnahme unter Josua noch nicht auseinandergesetzt. Aber man muss sich das vor Augen halten, schon damals hat Mose vorausgesagt, dass Israel das Land wieder verlieren würde, dass sie unter Josua, dem Nachfolger von Mose, einnehmen würden. Dieses prophetische Schema über die zwei Erscheinungen des Messias ist ganz wichtig, um die Bibel überhaupt verstehen zu können. Die Propheten haben ja vorausgesagt, der Messias würde kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der verworfen wird von der Masse seines Volkes. Ein zweites Mal sollte er kommen als der herrschende Messias, der Frieden und Gerechtigkeit in diese Welt hineinbringen sollte. Die zwei Erscheinungen können unterschieden werden, indem man feststellt, die Propheten haben gesagt, nach dem Kommen des leidenden Messias, der sterben würde für unsere Sünden, soll das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende. In Verbindung mit dem herrschenden Messias haben die Propheten gesagt, der Messias wird kommen, aber in der Zeit davor wird das jüdische Volk aus der weltweiten Zerstreuung von allen Enden der Erde wieder zurückkehren ins Land der Vorfahren. Das ist nun für uns sehr interessant, weil wir ja genau in dieser Zeit leben und Augenzeugen dieser Ereignisse sind. Das nennt die Bibel die Endzeit. Das hat nichts zu tun mit dem Weltuntergang, sondern gemeint ist die Zeit zwischen, die lange Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, die kommt eben zu einem Abschluss, zu einem Ende. Und das Ende dieser Zwischenperiode, das nennt die Bibel die Endzeit. Und die begann eigentlich seit 1882. Das ist das Jahr der ersten großen Einwanderungswelle von Juden in das Land der Vorfahren. Die Endzeit ist also eine Periode von bereits 125 Jahren, wenn man bis 2007 rechnet. Eine Periode, in der also das jüdische Volk in einem Prozess zurückkehrt. Die Propheten haben einzelne Ereignisse aufgezeichnet, die sich im Ablauf dieser Endzeit erfüllen sollten. In verschiedenen Phasen soll das jüdische Volk zurückkehren aus den verschiedensten Ländern der Welt. Und viele Ereignisse sollten darin in dieser Periode stattfinden, noch bevor der Messias kommt. Ich habe für mich so eine Zusammenstellung gemacht, die dann eben als Buch nächstes Jahr erscheinen soll. Und da wird es letztlich um etwa 140, 150 erfüllte Endzeitprophezeiungen gehen. Ebenso als einzelne Ereignisse seit 1882 bis 2007 schon in Erfüllung gegangen sind. Und am Ende dieser Periode soll schließlich der Messias kommen als Richter der Welt. Um hier aufzuräumen und Ordnung, Gerechtigkeit und Frieden einzuführen. Und darum sehen wir, dass also dieses Ereignis, die Rückkehr der Juden aus aller Welt, ein ganz wichtiges Zeichen ist dafür, dass Jesus Christus bald wiederkommt und dass wir wirklich in dieser Zeitperiode leben. 125 Jahre sind ja als Zeitperiode schön abzugrenzen gegenüber den fast 2000 Jahren seit dem ersten Kommen von Jesus Christus. Und um diese Endzeit geht es uns heute. Wie gesagt, die Juden wurden ab 70 nach Christus unter alle Völker zerstreut. In einem langen, ständigen Prozess der Verfolgung und der Vernichtungsversuche durch alle Jahrhunderte hindurch. Dieses Volk wurde aber zusammengehalten durch die Sehnsucht nach Zion. Zion, das ist der Tempelberg in Jerusalem, wie wir sehen auf einem ganz alten Bild. Sie wussten, die Propheten haben verheißen, in der Zeit, wenn der Messias kommen wird als König der Welt, da wird Gott es möglich machen, dass das ganze Volk wieder gesammelt wird aus allen Völkern. Und so hat man einfach gewartet, bis diese Zeit kommen würde, die Zeit der Rückkehr nach Zion. Dreimal pro Tag betet man im Judentum durch all die Jahrhunderte hindurch um Rückkehr nach Zion. Aber es hat sich nie erfüllt in der Vergangenheit. Immer am Ende des Passafestes grüßt man sich traditionell in der Familie mit Bashana Haba Birushalayim, im kommenden Jahr in Jerusalem. Aber die Passafeste folgten sich Jahr für Jahr, Jahrhunderte um Jahrhunderte, und man könnte fast sagen Jahrtausend um Jahrtausend, und es geschah nichts. Es war ja auch so, in den früheren Jahrhunderten wäre das absolut unmöglich gewesen, eine solche Masseneinwanderung aus der ganzen Welt zurück ins Land Israel. Man hat solche Versuche unternommen, aber dann sind viele Leute unterwegs zum Beispiel gestorben und haben das Ziel gar nie erreicht. Das ist früher gar nie realisierbar gewesen. Aber das Judenproblem war da. Dieses Volk wurde ständig verfolgt durch all die Jahrhunderte hindurch. Die Bilanz ist eigentlich etwa 13 Millionen Tote seit dem Jahr 70 bis in unsere Zeit. Und so hat man sich eben damit beschäftigt, ja, wie könnte das Judenproblem gelöst werden, wenn dieses heimatlose, geächtete und gehasste Volk endlich ein eigenes Land hätte, dann könnte es anders kommen. Und so wurden im Laufe der Geschichte viele Vorschläge gemacht worden, wie man das Judenproblem lösen könnte. Etwa 20 verschiedene Lösungen. So gab es den Vorschlag, man könnte doch die Juden in Niederländisch-Westindien, in Curacao 1652 wurde das vorgeschlagen, ansiedeln. Also die Juden nach Südamerika bringen. Aber das hat sich nicht erfüllt. Um 1654 wurde ein anderer Vorschlag gemacht, man könnte sie nach Suriname bringen. Also wieder nach Südamerika. Und schließlich noch ein dritter südamerikanischer Vorschlag. Sie könnten sich ansiedeln in Französisch-Westindien, in Guyane. Das war der Vorschlag von 1659. Um 1730 wurde wieder ein Vorschlag gemacht, und zwar von König Moritz. Man könnte die Juden in Südamerika ansiedeln und er würde dann König der Juden werden. 1819, ein fünfter Vorschlag, man könnte sie doch ansiedeln am Mississippi und am Missouri. Ein sechster Vorschlag, 1820, die Juden könnten eine Heimat aufbauen in Kleinasien, also in der heutigen Türkei. 1825 wurde der Vorschlag geäußert, man könnte die Juden in Grand Island bei den Niagara-Fällen ansiedeln. 1841 wurde der Gedanke geäußert, sie in der Krim, auf der Krim anzusiedeln. Oder in den Jahren 1880 bis 1902 sprach man von einer Ansiedlung der Juden auf Zypern. Ein zehnter Vorschlag lautete, man könnte sie in Kenia ansiedeln. Das war das sogenannte Uganda-Projekt von 1903. Ein elftes Projekt war ein Projekt Brasilien. 1904 wurde das geäußert, dort könnten die Juden eine Heimat finden. Und schließlich, in den Jahren 1908 bis 1909, wurde vorgeschlagen Südmesopotamien, also der heutige Südirak. Ein 13. Vorschlag, die Juden müssten wir verfrachten auf Madagaskar. Das war eine Nazi-Idee 1940. Aber schon 1892 gab es einen Vorschlag, sie in Argentinien siedeln zu lassen. Und 1928 wurde die Idee entwickelt, die Juden sollen eine Heimat haben in Birobidjan, am Amur-Fluss, gerade im Grenzbereich zwischen Russland und China. Und tatsächlich, dieser Ort wurde dann ein Ort, wo offiziell Jiddisch gesprochen wurde. das hatte Stalin so eingerichtet. Also Juden möglichst weit weg, ja. 1946 kam der Vorschlag, die Juden in Vietnam anzusiedeln. Und 1927, also noch einige Jahre davor, in Australien, und zwar in Melbourne. Ganz im Süden von Australien. Es fällt Ihnen auf, es gab Vorschläge aus allen 5 Kontinenten. Nord-, Südamerika, Afrika, Europa, Asien und Australien. Aber keines dieser Projekte wurde realisiert. Keine dieser Vorschläge wurde umgesetzt. Sondern in unserer Zeit kamen die Juden ins Land ihrer Vorfahren nach Israel. Das war genau das, was Gott gesagt hatte. Nicht als ein Projekt oder ein Vorschlag, sondern als eine Verheißung. Gott hat gesagt, er würde die Juden in der Endzeit wieder zusammenbringen. Die Zerstreuten sollen gesammelt werden. Diese Verheißung kommt klar hervor aus Jeremia 31, Vers 10, um 600 vor Christus aufgeschrieben. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Damit ist noch nicht gesagt, wo, ob jetzt eben in Birobidschan oder in Argentinien, aber der Gott, der Israel unter die Völker zerstreut hat, der wird sie auch wieder zusammenführen. Und darum zähle ich das jetzt als eine erste Prophezeiung. Ich zähle sie durch bis ungefähr 30. Das ist geschehen in unserer Zeit. In den Jahren 1882 bis 2007 sind 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten aus über 100 Ländern gesammelt worden. Nun, wohin? Das ist unser Punkt 2. Rückkehr ins Land Israel. Gott hat klar gesagt, die Sammlung soll geschehen im Land Israel. Ezekiel 34, Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also nicht nach Birobidschan. Diese 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern, sind in Israel gesammelt worden, so dass heute die israelische Bevölkerung oder die jüdische Bevölkerung im Land Israel mehr als 5 Millionen ausmacht. Hesekiel 11, Vers 17 bestätigt diese Ortsangabe. Darum sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Ja, ich werde euch aus den Völkern sammeln und euch zusammenbringen aus den Ländern, in welche ihr zerstreut worden seid, und werde euch das Land Israel geben. Ganz ausdrücklich. Hesekiel 37, Vers 21. Und redet zu ihnen, so spricht der Herr, der Ewige. Siehe, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind. Und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Ein dritter Punkt lautet so: Sammlung in vielen Phasen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. In Psalm 126, Vers 4 steht, bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Nun muss man natürlich genau wissen, was Wadi-Bäche im Negev sind. Das ist nicht das gleiche wie in der Wüste Judäa. Sie sehen hier die Negev-Wüste, die gekennzeichnet ist auch durch große breite Täler. Im Gegensatz zu diesen engen Tälern, die typisch sind für die Wüste Judäa. Durch diese breiten Täler fließt im Winter ein Bach im Negev, der ist breit, aber von allen Seiten sieht man, wie andere kleine Flüsse ihr Wasser zuführen in diesen Hauptstrom. Und manchmal ein kleiner Fluss fließt in einen weiteren, etwas größeren Fluss und der anschließend fließt in das Hauptwadi im großen, breiten Negev-Tal. Also, so wie Sie das hier sehen, das ist das Typische der Wadi-Bäche im Negev. Und so sollten die Juden zurückkehren. Nicht in einem Strom, so wie sie damals um 538 vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Ja, das war so ein großer Strom mit etwa 200.000 Leuten, wenn man Kinder und Frauen mitzählt, geschrieben im Buch Esra. Die kamen so zurück wie ein Bach in der judäischen Wüste. Aber in der Endzeit sollten sie kommen wie diese Wadi-Bächen. Also in vielen Einzelphasen. Hier als Gegensatz, die schmalen Täler der judäischen Wüste, die werden einfach so durch ein Wadi, das im Winter Wasser führt, in der Regenzeit, werden die so gespiesen mit dem wichtigen Nass für die Pflanzenwelt in der Wüste, aber eben im Negev sieht das anders aus. Und das Gebet aus Psalm 126, Vers 4 sagt, bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Also sie würden in der Endzeit nicht einfach als plötzlicher Strom zurückkehren aus aller Welt, sondern in vielen Einzelphasen und auch nicht unbedingt direkt aus einem Land ins Land Israel, sondern das könnte auch sein von Russland nach Deutschland und von Deutschland nach Amerika und dann ins Land Israel. Ja, das ist das Typische an diesen Wadi-Bächen. Aber es kann auch sein, ganz direkt aus einem Land zurück ins Land Israel. Nun, das ist genau das Kennzeichen der jüdischen Geschichte seit 1882 bis heute. Diese Rückkehr geschah in vielen Einwanderungswellen. Im Hebräischen heißt Einwanderungswelle in diesem Zusammenhang Aliyah. Das hebräische Wort heißt wörtlich Hinaufzug. Gemeint ist Hinaufziehen nach Zion, nach Jerusalem. Die erste Einwanderungswelle, die erste Aliyah, fand statt 1882 bis 1903. Da kamen ca. 25.000 Juden aus Russland. In der gleichen Zeit übrigens auch etwa 1.000 Juden aus Jemen. Die zweite Aliyah fand statt ab 1904, nachdem die erste so versiegt war und es kaum mehr Juden kamen, gab es einen neuen Aufbruch 1904 bis 1914. Circa 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Die dritte Einwanderungswelle kam nach dem Unterbruch des Ersten Weltkrieges. Die Türken haben verboten, dass weiter Juden ins Land kommen könnten während des Ersten Weltkrieges. Aber mit dem Weltkrieg hat sich ja alles geändert. Und so begann die dritte Einwanderungswelle 1919 bis 1923. Da kamen ca. 35.000 hauptsächlich aus Russland, nämlich 53%, aber auch aus Litauen und Rumänien 36%. Der Rest kam aus weiteren osteuropäischen Ländern, abgesehen von 800 Personen, die aus Westeuropa einwanderten. Die vierte Aliyah-Einwanderungswelle dauerte von 1924 bis 1931. Circa 67.000 Juden kamen aus Polen, das waren damals 50% der Einwanderer, und aus der Sowjetunion, weitere 50%. Die fünfte Einwanderungswelle charakterisiert die Jahre 1932 bis 1938. Mit der Machtergreifung Hitlers in Deutschland fliehen etwa 250.000 Juden, eben vor allem aus Deutschland, zurück ins Land der Väter. Dann kommt die Aliyah B. Die Engländer haben ja die Einwanderungsquote ganz massiv eingeschränkt. Und so war das Einwandern für die meisten Juden eine illegale Sache. Allerdings haben die Juden das nicht genannt illegale Einwanderung, sondern geheime Einwanderung. Oder man nennt das Aliyah B. 1939 bis 1947, also über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Sie kamen zu Tausenden, obwohl die Engländer das zu verhindern suchten. Genau in der Zeit der Judenvernichtung wurde das Land offiziell geschlossen. Das ist so sarkastisch, könnte man sagen. Die Einwanderung war illegal für die, die vor den Nazis flohen. 1948 bis 2007, das ist nun die Periode der Masseneinwanderungen aus aller Welt, und zwar aus allen fünf Kontinenten. Allein in der Zeit vom 15. Mai 1947 bis zum 31. Dezember 1951 immigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern heim ins Land der Vorväter. Die meisten kamen damals über den Seeweg. Aber diese große Masseneinwanderung können wir wieder aufsplitten. Da gibt es ganz besonders wichtige eben Nebenbäche, die da in den Haupt-Oadi-Bach hineinflossen. 1948 bis 1957, das war die Zeit der Masseneinwanderung aus den arabischen Ländern rund um Israel. Circa 650.000 Juden kommen zurück aus den arabischen Ländern. Im Ganzen flohen etwa 900.000 aus den arabischen Ländern. Aber manche gingen eben nach Amerika. Und sonst wohin? Aber der allergrößte Teil gerade direkt ins Land Israel, ohne Umweg. 1984 bis 1985, das ist die Zeit der Operation Moses. 10.000 äthiopische Juden kommen nach Israel. 1989 beginnt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Masseneinwanderung aus diesem Gebiet, oder man könnte jetzt sagen aus dem Gebiet der GUS. Circa 1 Million Juden kehren heim. 1991 Operation Salomon. Äthiopische Juden kehren heim. Und so weiter und so fort. Also wir sehen, es ist genau so gekommen wie im Psalm 126. Dass die Gefangenen unter den Nationen zurückgeführt wurden gleich den Oadi-Bächen im Negev. Eine vierte Prophezeiung macht klar, die Rückkehr der Juden wird so aussehen. In zwei Hauptphasen. Zuerst gibt es eine Lockphase, wo die Juden ins Land gelockt werden. Und danach, das wird unser Punkt 5 sein, kommt die Jagdphase, wo sie feindlich zurückgejagt werden. Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter des Zionismus. Da begannen verschiedene jüdische Denker, Bücher zu schreiben und Vorträge zu halten. Sie haben Artikel verfasst in Zeitungen und sie wollten die Juden motivieren, wir könnten das Judenproblem lösen, wenn Juden zurückgingen nach Palästina. Viele der Zionisten waren nicht religiöse Leute. Es gab beides. Aber viele waren gar nicht religiös, sondern sie wollten einfach eine Lösung des Judenproblems. Nicht wahr? In der Zeit davor, vor dem 19. Jahrhundert, war ja gerade die Aufklärung in Europa. Und plötzlich hat man den Juden Rechte zugestanden, die man bisher nicht kannte. Man dachte zuerst, großartig, endlich werden die Menschen etwas intelligenter und die wissen, wie man friedlich zusammenlebt. Ja, das war so das Denken der Aufklärung. Wir können selber den Weltfrieden machen, wenn wir nur vernünftig leben. Ja? Aber im 19. Jahrhundert, trotz aller Aufklärung, kam so viel Judenhass wieder auf in Europa, dass sich diese Zionisten sagten, das geht nicht. Das ist völliger Unsinn, dass mit der Aufklärung das funktioniert. Auch nicht. Wir brauchen eine Heimat. Ein wichtiger Zionist war Moses Montefiore, 1784 bis 1885. Er besuchte 1827 Palästina und in der Folge begann er die Rückkehr von Juden zu fördern ins Land, ins gelobte Land. Durch Finanzen, durch Landwirtschafts- und Industrieprojekte. Ein anderer Zionist, Moses Hess, 1812 bis 1875, er schrieb 1862 ein grundsätzliches Werk über die Heimkehr der Juden. Rom und Jerusalem. Die Zionisten wollten die Juden motivieren, gebt eure Häuser auf, gebt eure Berufe auf, kehrt zurück nach Palästina, auch wenn man da nur eine Wüste hat und von Null beginnen muss, aber das ist unsere Zukunft. Aber die meisten Juden waren zu faul. Also sie haben gelockt, aber die Lockrufe waren nicht so effektvoll, wie man hätte denken können. Jetzt lesen wir Jeremia 16, Vers 15. Gott sagt, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Also zuerst die Fischerphase. Da sollen die Juden gefischt werden, gelockt werden. Die sollen doch kommen. Und in einer späteren Phase werden sie gejagt. Das ist also unser Punkt 5. Danach kommt die Jagdphase. 1882 bis 2007, da kann man sagen, Judenverfolgung war der Hauptgrund für die Rückkehr ins Land der Väter. Und zwar hat das begonnen mit der ersten Aliyah, die war die direkte Folge der Pogrome, so sagt man auf Russisch, für Verfolgung, der Verfolgung durch die Zaren in Russland, oder besser gesagt durch den Zar Alexander III. Besonders, 1881 bis 1884. Dann die weitere Rückkehr war besonders motiviert durch die russische Revolution und die Verfolgung der Juden in der Ukraine 1917 und folgende. Und dann kam die schreckliche Verfolgung durch die Nazis ab 1933 und ab 1948, gerade nach der Staatsgründung Israels, kam die massive Verfolgung der Juden in den arabischen Ländern. Und so kam es zu diesen gewaltigen Einwanderungsströmen. Also genau so, wie Jeremia das vorausgesagt hat. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Nur so kehren sie zurück. Und sehen wir, es war ganz anders als damals, wie sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Da brauchten sie keine Jäger. Da gab König Kores die Erlaubnis heraus und hat gesagt, ihr sollt den Tempel und Jerusalem wieder bauen. Und die Juden gingen. Sechster Punkt, Rückkehr aus dem äußersten Norden. In Jeremia 31,8 steht, siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Jesaja 49, Vers 12. Siehe, diese werden von Ferne kommen. Und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Da haben wir eigentlich alle vier Himmelsrichtungen, ja? Das ist hebräische Poesie. Jede Verszeile drückt einen ergänzenden Gedanken aus. Zuerst, siehe, diese werden von Ferne kommen. Damit ist die Südrichtung gemeint, im Gegensatz zur nächsten Verszeile, die sagt, und siehe, diese von Norden. Und dann heißt es, und von Westen, und diese aus dem Land der Sinim. Da werden wir sehen, das ist ganz im Osten. Jesaja 43, 5 bis 6, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her, also von Osten, werde ich deinen Samen bringen. Und vom Niedergang her, das ist der Westen, werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus! Und schauen wir mal, Russland liegt von Israel aus gesehen genau im Norden, und zwar im äußersten Norden. Es gibt kein Land mehr nördlicher von Russland. Russland ist das Ende der Erde im Norden. Für die Menschen. Und genau von dort her kam die erste Aliyah. Die Sammlung der Juden aus aller Welt nahm ihren Anfang im Land des Nordens, das in der Prophetie so hervorgehoben wird. Die ersten Jahrzehnte waren geprägt durch die aus dem Norden, aus Russland und Polen heimkehrenden Juden. Die vier ersten Aliot waren ja diese. Erste Einwanderungswelle 1882 bis 1903, 25.000 Juden aus Russland. Zweite Welle 1904 bis 1914, 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Drittens, die Aliyah von 1919 bis 1923, ca. 35.000 Juden, hauptsächlich aus Russland. Und die vierte Einwanderungswelle, 24 bis 31, die brachte 80.000 aus Polen, aus der Sowjetunion. In den 1970er Jahren ließ die Sowjetunion wieder Auswanderungen nach Israel zu. Von 1971 bis 1973 gelangten etwa 100.000 Sowjetjuden nach Israel. Und wie schon erklärt, ab 1989 bis 2007, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, konnten ca. 1 Million Juden nach Israel ausreisen. Sehen wir, wie bedeutsam das Land des Nordens ist. Also ganz klar, mehr als ein Drittel aller Juden kamen aus dem Land des Nordens. Siebter Punkt, Rückkehr aus dem äußersten Norden in großer Zahl. Das wurde ja auch gesagt in Jeremia 31,8. Ich lese nochmals. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Und wie gesagt, bis heute sind etwa 1,3 Millionen Juden aus Russland, beziehungsweise der Sowjetunion, beziehungsweise der GUS zurückgekehrt. Achter Punkt, Flucht aus dem Norden. Ja, in Sacharja 2, Vers 10 steht, wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Die erste Aliyah von 1882 bis 1903 war eine Flucht von 25.000 Juden wegen der antisemitischen Verfolgungen um 1881 bis 1882 besonders. Als der Immigrantenfluss am Ende der ersten Aliyah, 1903, fast versiegte, kam es zu neuen Judenverfolgungen in Russland, im zaristischen Russland. Und so kam die zweite Welle. Die dritte Aliyah führte viele Flüchtlinge aus dem Norden ins Heimatland der Juden. Auslöser waren unter anderem die russische Revolution, Oktoberrevolution 1917, und die Nachkriegsverfolgungen in der Ukraine. Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Punkt 9 und 10 nehme ich zusammen. Rückkehr aus dem Nord- und dem Süd-Irak. Jetzt lesen wir Jesaja 11, Vers 11. Im Zusammenhang geht es dort übrigens um den Messias, der in der Endzeit als König der Gerechtigkeit regieren wird. Und im Zusammenhang mit dieser Zeit, wo der Messias eben kommen wird, steht in Jesaja 11, Vers 11, und es wird geschehen an jenem Tag, hebräisch Beyom, heißt in dieser Zeitperiode. Ein ganz typischer hebräischer Ausdruck, der adverbial gebraucht wird, für eine Zeitperiode an jenem Tag. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien und aus Mizraim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen. Und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Also Gott wird in der Endzeit nochmals etwas tun, wie früher bei Mose. Als er um 1606 mit ausgestrecktem Arm sein Volk aus Ägypten herausführte. Das wird Gott zum zweiten Mal tun in der Endzeit. Hier steht hier, da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, aber nicht mehr nur um aus einem Land, aus Ägypten, die Juden herauszuführen, sondern aus allen möglichen Ländern. Und hier haben wir gelesen, aus Assyrien. Assyrien war in der Antike ein Reich, das sein Kerngebiet hatte im heutigen Nordirak. Und dann haben wir den Ausdruck, und aus Shinear, das ist der Ausdruck in der Bibel für den Südirak, der übrigens in der Bibel auch genannt wird das Land der Chaldäer oder Babylonien. Das sind drei geografische Ausdrücke für das Gleiche. Nun, es ist so, in den Jahren 1941 bis 2007 verließ die jüdische Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Ich kann nachweisen, genau in welchen Städten die Juden wohnten, im Nordirak, wo im Südirak. Also im Detail kann man das nachweisen. Die sind gekommen aus beiden Bereichen. Aus Assyrien und aus Shinar. 11 und 12 nehme ich noch zusammen. Flucht und Auszug der Juden aus dem Irak. Die jüdische Gemeinschaft, die den Irak, der eben auch Babylonien genannt wird, was den südlichen Bereich anbetrifft, nach 2600 Jahren verließ, tat dies durch Flucht ab 1941. Nachdem viele Juden abgeschlachtet wurden in Bagdad, kam es zu einer Massenflucht aus dem Land, über Jahre hinweg. Aber ausnahmsweise 1950 bis 1952 gab die irakische Regierung offiziell die Erlaubnis, alle Juden, die gehen wollen, dürfen gehen. In der Hoffnung, wenn man es erlaubt, dann gehen sowieso nur noch vielleicht 7.000 und dann haben wir Ruhe. Und die bezahlen erst noch die Steuern. Aber da melden sich dann 104.000 an. Jeremia 50, Vers 8, da spricht Gott zu seinem Volk: Flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. In den beiden Verszeilen haben wir die Flucht und den Auszug. Jesaja 48, Vers 20, zieht aus Babylonien aus. Beides hat sich in unserer Zeit ganz dramatisch erfüllt. 13. Punkt, Flucht und Auszug vor der Katastrophe über Irak. In Jeremia 51, 6 steht: Flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben, werde nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit, denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Die Juden sollen also den Irak verlassen und danach kommt eine Katastrophe über das Land als Gericht Gottes. Tatsächlich, die jüdische Gemeinschaft verließ den Irak vor den Golfkriegen von 1991 und 2003. Das waren verheerende Kriege mit so vielen Toten. Insgesamt 130.000 Luftangriffe wurden geflogen. Und an den Folgen des UNO-Embargos während 12 Jahren sind vielleicht 500.000 Kinder gestorben im Irak. 14. Punkt, schlimme Nachricht im Land. Jeremia 51, Vers 45 bis 46. Zieht aus ihm hinaus, aus dem Land Babylonien, mein Volk, und rettet an jeder sein Leben vor der Glut des Zornes des Herrn. Und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Und Gewalttat ist im Land, Herrscher folgt auf Herrscher. Ja, ich habe gerade gesprochen, wie 1950 eine gute Botschaft von der irakischen Regierung herausgegeben wurde: Alle Juden dürfen gehen. Und dann hat man sich angemeldet, man musste die irakische Staatsbürgerschaft aufgeben, man durfte die Häuser nur für den Zehntel des Wertes verkaufen und plötzlich kommt ein Umsturz der Regierung. Und zwar kam ein bekannter Judenhasser, Said Nuri, an die Macht. Und plötzlich hieß es: Jetzt können wir den Irak nicht verlassen und wir sind völlig rechtlos und mittellos da. Aber die Bibel sagt, sie sollen sich nicht fürchten, das Herz soll nicht zaghaft werden vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Weil schlussendlich konnten alle gehen, die gehen wollten. Das war ein Wunder. 15. Punkt, die Angst ist unbegründet. Eben. Also eine schlechte Nachricht kommt, aber die Angst ist unbegründet, das ist Punkt 15, und dass euer Herz nicht zaghaft werde und ihr euch nicht fürchtet vor der Nachricht, die im Land vernommen wird. Denn eben, schließlich konnten alle gehen. Niemand wusste warum. Die Auswanderung trotzdem weiterging, auch nach dem Umsturz. Aber alle Flüge konnten abgeschlossen werden. 16. Punkt, ein Jahr mit guter Nachricht. Ja, die Bibel sagt ja hier, denn in dem einen Jahr kommt diese Nachricht und in dem Jahr danach jene Nachricht. Also mal gut, mal schlecht. Ich habe das genau nachgerechnet. Das jüdische Jahr, das dem biblischen Kalender entspricht, verlief damals, als die gute Nachricht kam, vom 24. September 49 bis zum 11. September 50. Genau in diesem Jahr kam die gute Nachricht heraus. Aber die schlechte Nachricht, das Gerücht im Irak, wir Juden können doch nicht gehen, das fiel genau in das jüdische Jahr hinein, 12. September 50 bis 30. August 51. Es war genau so, ein Jahr danach, jene Nachricht. 18. Punkt, Gewalt im Land. Ja, wir haben gelesen, und Gewalttat ist im Land. Gerade in dieser Zeit, als alle Juden gehen konnten, wurde 1951 die jüdische Fluchtorganisation, die im Untergrund gearbeitet hatte, um die Juden aus dem Irak hinauszuführen, in Geheimaktionen, die wurde durch die irakische Geheimpolizei aufgedeckt und blutig zusammengeschlagen. Und Gewalttat ist im Land. Das alles war im Zusammenhang mit diesem Umsturz, nämlich der Präsident Suwaidi, der die Erlaubnis gegeben hat, die Juden dürfen gehen, wurde gestürzt durch Said Nuri im September 50. Und so steht hier, Herrscher folgt auf Herrscher. Sie sehen, wie präzise die Bibel ist. Jeder Punkt ist genau in Erfüllung gegangen und nur in diesen Jahren. Also es gibt keine Parallele in der früheren Geschichte Israels. Nirgends. Nur in dieser Zeit hat sich das genauso erfüllt. Ja, jetzt machen wir Pause und dann fahren wir weiter mit der Rückkehr aus Ober- und Unterägypten.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Ein Volk kehrt heim.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roshi Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745-8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roshi Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogelibi.ch. Ich buchstabiere rogerlieb.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.